Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Eigentlich ist der Käse gegessen. In der Diskussion um die friedliche Nutzung der Atomkraft sind alle Argumente ausgetauscht und ihr Ende wurde vor 11 Jahren nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossen. Alle deutschen Atommeiler sollten bis 2022, also bis zu diesem Jahr, vom Netz gehen. Aber der Ukraine-Krieg und der dadurch ausgelöste Gasmangel sorgen für eine neue Atomkraftdebatte. Und die wollen wir heute auch mit Ihnen führen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sollen die 3 noch verbliebenen Meiler bei uns länger laufen, damit wir für die Verstromung kein Gas nutzen müssen? Oder sollen auch die letzten 3 Meiler abgeschaltet werden? Wie teuer wird es, sie am Netz zu lassen? Und wie sicher sind unsere Kernkraftwerke? Was wäre die Alternative, wenn wir sie abschalten? Denn wir brauchen ja eine kurzfristige Lösung, um über die Wintermonate zu kommen. Was spricht für, was spricht gegen längere Laufzeiten? Das wollen wir nicht nur mit Ihnen besprechen, sondern auch mit unseren Gästen. Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg und eine der Wirtschaftsweisen, die sagt, für die kommenden Jahre, in denen wir noch nicht ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung haben, kann uns die Verlängerung der Laufzeiten etwas Luft verschaffen. Schönen guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Dr. Felix Christian Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut, der meint, eine Laufzeitverlängerung ist keine Option in der Energiekrise, weil Atomkraft eine Risikotechnologie ist und bleibt. Herzlich willkommen, Herr Mattes.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Beide Gäste freuen sich auf den Austausch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Grimm, Sie waren eine ganze Weile gegen Atomkraft, haben Ihre Meinung aber jetzt geändert. Warum?
Ja, genau. Ich war eigentlich immer froh, dass der Atomausstieg endlich beschlossen ist. Das ist auch gut so. Die Stimmung in Deutschland war immer so, dass man sehr kritisch war mit der Atomkraft. Und eigentlich war das Thema geklärt. Aber nun haben wir eine fundamentale Änderung der Rahmenbedingungen durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir können nicht mehr auf Gas als Brückentechnologie so setzen, wie wir das bisher uns gedacht haben. Zumindest müssen wir uns erstmal neu sortieren. Gas wird langfristig teurer sein und wir haben natürlich diese herausfordernde Situation für diesen Winter. Nun denke ich, wir diskutieren viel über die Atomkraft mit Blick auf diesen Winter, um Gas einzusparen. Ich sehe das aber gar nicht als den Hauptaspekt an der Diskussion, sondern es ist ja so, dass Gas auf Dauer teurer bleiben wird, wenn wir uns unabhängig machen wollen von Russland. Bisher haben wir günstiges russisches Pipeline-Gas bezogen. Jetzt müssen wir umstellen auf LNG und müssen vermutlich auch Gas einsparen. Das wird teurer, Gas als Brückentechnologie wird teurer. Und das bedeutet, wenn wir jetzt die Kohleverstromung wieder aktivieren, dass wir wahrscheinlich über mehrere Jahre einfach mehr Kohleverstromung sehen werden. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch. Und da könnten die Atomkraftwerke Abhilfe schaffen, eben dass nicht so viel Kohleverstromung stattfindet, dass dadurch die CO2-Preise im europäischen Emissionshandel nicht so stark ansteigen. Das birgt, würde natürlich alles die Gefahr bergen, dass man dann auch wieder über den Emissionshandel als zentrales Instrument der Klimapolitik diskutieren würde auf europäischer Ebene. Und da würde ich denken, solange wir noch nicht genug Erneuerbare haben, in diesem Jahrzehnt für die nächsten 4-5 Jahre wäre es sehr hilfreich, wenn wir eben den Strom der Kernkraftwerke noch hätten, um eben diese Situation etwas abzufedern und ein bisschen mehr Spielräume zu haben. Das ist also das wesentliche Argument, das ich hier sehe.
Also 4-5 Jahre zunächst so als Puffer, bis die erneuerbaren Energien ausgebaut sind.
Ja, aber auch wirklich mit einem Ende dann. Also ich wäre jetzt sehr, sehr kritisch, wenn man das nutzen würde, um durch die Hintertür tatsächlich wieder in die Atomenergie einzusteigen. Also das fände ich nicht sinnvoll. Ich glaube, wir brauchen klare politische Entscheidungen mit Blick auf das Ende des Jahrzehnts, auch bezüglich des Kohleausstiegs. Auch da muss man sich überlegen, im Koalitionsvertrag steht, 2030 wird möglichst angestrebt. Aber das ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation. Das war vor dem Angriff auf die Ukraine, wäre das ein Selbstläufer gewesen, weil Gas so günstig war? Gas hätte die Kohle am Strommarkt eigentlich von selbst abgelöst und wir hatten sehr wenig Kohleverstromung gesehen. Das wird jetzt anders sein. Und da braucht es, glaube ich, sehr klare politische Entscheidungen. Und ich würde auch davor warnen, das so fuzzy zu machen, dass man sagt, ah, vielleicht machen wir dann noch länger Atomkraft. Also nee, da würde ich schon denken, dass man dann ein klares Ende definieren sollte.
Herr Mattes, es mangelt bei der möglichen Gaskrise ja nicht an Strom, sondern an Wärme. Wie viel Prozent der Gasverstromung können Kernkraftwerke ersetzen?
Ja, nur noch einen ganz kleinen Teil, weil man muss klar machen, wir haben, und das hat Veronika gesagt, im Moment enorme Gaspreise, also so das 5- bis 6-fache von dem, was wir vor der Krise hatten. Und bei diesen Gaspreisen macht auch die Gasverstromung keinen Spaß mehr. Das heißt, das, was im Moment an Gaskraftwerken im System ist, wird betrieben, weil man Nummer 1 Kraft-Wärme-Kopplung, Fernheizkraftwerke betreiben muss, um Wohnungen zu heizen oder um Industrieprozesswärme bereitzustellen, oder weil man eben Flexibilität im System braucht, weil wir haben ja einen sehr stark schwankenden Stromverbrauch übers Jahr und über die Tage, und dann braucht man das als Flexibilität. Also das heißt, meine Hypothese wäre, erstens, wir diskutieren ganz viel über die energiewirtschaftliche und klimapolitische Diskussion.
Stopp, sagen Sie erstmal in Prozent, wie viel Gas brauchen wir für die Verstromung? Und wie viel könnten die Kernkraftwerke ersetzen?
Die Kernkraftwerke, wenn man die dreimal betrachtet, könnten die unter 1% des heutigen Gasverbrauchs könnten die ersetzen. Der Rest ist im Bereich der Verstromung nicht zu ersetzen. Also es ist ein kleiner, sehr kleiner Beitrag. Es ist ein Beitrag, aber auch wenn es 0, irgendwas Prozent sind. Aber das muss man im Kopf behalten. Wie gesagt, Veronika hat die Klimapolitik benannt. Ich war ja auch in der Kohlekommission. Kohleausstieg ist wichtig, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen größeres Vertrauen in den europäischen Emissionshandel als die Volkswirtschaftsprofessorin. Das ist aber nur die eine Dimension. Und ich glaube, die Diskussion...
Sie duzen die Volkswirtschaftsprofessoren, ja, weil sie beide zusammen im Wasserstoffrat sitzen. Das muss man vielleicht mal klarstellen, weil sie immer so nett Veronika sagen.
Genau. Wie gesagt, und dazu muss man auch sagen, dass Einstiege in Wasserstoff immer viel mehr Spaß machen als Ausstiege. Das verbindet uns. Aber wie gesagt, ich glaube, nochmal zurück, um in die Diskussionen zu kommen. Wir haben 4 sehr unterschiedliche Facetten dieser Diskussion, und die muss man sorgfältig auseinanderhalten. Das erste ist das, was wir eben diskutiert haben, energiewirtschaftlich, klimapolitisch. Da würde ich sagen, sind die Effekte, was auch immer man da tut, tendenziell gering, im Übrigen auch auf der Kostenseite. Das zweite ist aber, es ist eine sehr fundamentale Diskussion, das ist eine ethische Diskussion, wie gehen wir um mit einer Hochrisikotechnologie, das sind ja keine Kaffeemaschinen. Und da ist eine Diskussion, da geht es sehr viel um fundamentale Weltsichten, wie gehen wir um mit Risiken, bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit extrem gering ist, aber wenn es dazu kommt, dass eine solche Katastrophe eintritt, dass die Schadensumfänge sehr groß sind. Und wir reden dafür Deutschland über das Mehrfache des Jahresbruttoinlandsprodukts. Das ist die zweite Dimension.
Trotzdem muss man sagen, die Meiler in Deutschland sind sehr viel sicherer als in anderen Ländern.
Ja, das ist etwas, was man hier immer sagt. Ich war zufällig im Jahr 2011 zur Zeit der Reaktorkatastrophe in Japan. In Japan hat man das auch immer gesagt. Und wir haben auch Artikel in deutschen Atomkraftwerkszeitschriften gehabt, vor Tschernobyl gesagt haben, das sind doch sehr interessante Reaktortechnologien. Also das ist so ein Narrativ, da ist sicherlich was dran. Das ist aber bei Hochrisikotechnologien, der Schadensumfang ist gewaltig. Und deswegen ist es eine ethische, politische Debatte, die muss man führen und die darf man auch jetzt nicht aus dem Kopf behalten, insbesondere wenn es um Sicherheitsstandards und Sicherheitsüberprüfung und Sicherheitsnetze geht. Dann haben wir eine dritte Dimension, wenn ich das noch sagen darf, die ist noch gar nicht richtig angefangen worden zu behandeln. Das hat rechtlich-wirtschaftliche Konsequenzen. Also ich meine, wir haben mit dem Atomausstieg einen Eingriff in Besitzstände gemacht. Das hat eine rechtliche Dimension und das kann man nicht beliebig hin und her switchen. Das heißt, selbst wenn man jetzt Laufzeitverlängerung macht, wird das vor Gerichten landen und da muss man mal sehen, wie man da dann am Ende des Tages rauskommt, weil das sind Eingriffe in Besitzstände gewesen. Wenn man die jetzt einfach mal rückwärts macht und wieder flip-flop, geht bei solchen Sachen nicht. Und die vierte...
Kann das verhindern, dass das schnell geht? Also sind die juristischen Prozesse dann möglicherweise so langwierig, dass man sagt, bevor das geklärt ist, können wir überhaupt nicht weitermachen?
Na, da gibt es Eilentscheidungen, das kann man schon schnell regeln. Aber es ist eine unsichere Option. Mhm. Also zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal und dann stehen die zur Verfügung, das ist erstmal eine Hypothese. Wie gesagt, die Betreiber werden sich von Haftung freistellen lassen wollen, etc. etc. Da gibt es eine viele. Vierte Dimension ganz kurz noch, und das muss man, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, es gibt natürlich auch eine Diskussion, die wir im Fachjargon Politics begegnen, wo es nicht darum geht, was heißt das energiewirtschaftlich, was heißt das in Bezug auf Grundüberzeugung, sondern wer gewinnt und wer verliert. Und das ist eine Dimension, die darf man nicht vergessen, die spielt eine große Rolle. Und wenn man diese vier Dimensionen übereinander legt, dann komme ich zu der Überzeugung, zu der Schlussfolgerung, dass es nicht sinnvoll ist und dass es am Ende des Tages in der Abwägung auch nichts bringen wird.
Wer gewinnt und wer verliert im Hinblick auf längere Laufzeiten?
Genau.
Wer gewinnt denn?
Naja, wenn es längere Laufzeiten gibt, dann werden die Verlierer sein, die für diese Strategie des Ausstiegs sehr konsequent gestanden haben. Das sind die Grünen, das sind Teile der SPD. Und dann gibt es die anderen, die gesagt haben, wir haben das immer skeptisch gesehen, egal was wir 2011 auch beschlossen haben. Herr Söder war mal ein sehr aggressiver Verfechter des schnelleren Atomausstiegs. Und da werden sich dann Gewinner und Verlierer ergeben. Und das darf man nicht vergessen in dieser Debatte. Das sind wir keine Spezialisten für, aber es, würde ich mal sagen, spielt mehr als ein Drittel der Rolle in der aktuellen Diskussion.
Frau Grimm, das Wirtschaftsministerium hatte im Frühjahr ja die Verlängerung der Laufzeiten der Atommeiler prüfen lassen und das Ergebnis war, ein etwaiger Nutzen sei zu klein und käme zu spät. Warum wird dieses Gutachten nicht beachtet?
Ja, ich glaube, dass die Situation sehr kompliziert ist. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Es gibt diese rechtlichen Fragen, es gibt diese Frage, reden wir eigentlich über diesen Winter oder reden wir über eine längere Frist, in der die Atomkraftwerke einen Beitrag leisten können. Es gibt ja auch bezüglich der notwendigen Sicherheitsüberprüfung ganz unterschiedliche Stellungnahmen von ganz verschiedenen Akteuren. Insofern ist das schon eine komplexe Ausgangslage. Und ich glaube, dass man das auch nicht isoliert betrachten sollte, sondern dass man sich vor dem Hintergrund dieses Krieges in Europa, der uns ja zwingt, ganz fundamental umzudenken bezüglich der Unabhängigkeit auch von hier Energie, bei Energie, bezüglich der Energiesicherheit, aber auch bei Rohstoffen und anderen Aspekten, dass wir vor dem Hintergrund einfach verschiedene politische Entscheidungen nochmal neu anfassen müssen. Es wird ja auch immer dann diskutiert, man sollte das im Paket diskutieren, zum Beispiel mit einem Tempolimit. Ich meine, jetzt kann man sagen, das ist doch, macht es ja noch komplizierter, aber im Endeffekt illustriert es nur, dass wir einfach die Perspektive ändern müssen und uns sicherer aufstellen müssen, sodass wir eben von solchen Ereignissen wie dem Angriffskrieg auf die Ukraine nicht so getroffen werden, wie das aktuell der Fall ist. Wir brauchen mehr Energiesicherheit, wir brauchen mehr Rohstoffsicherheit. Wir müssen sicherlich uns auch darauf einstellen, dass wir in einem Umfeld leben werden, in dem die Energiepreise sehr hoch bleiben werden und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft leiden wird. Natürlich werden wir Wohlstandsverluste hinnehmen müssen dadurch, dass wir jetzt in dieser Situation sind mit den hohen Gaspreisen, hohen Energiekosten, auch eine gewisse Unsicherheit, die das Ganze natürlich impliziert. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das wirklich auf Herz und Nieren prüfen und überlegen, ob man in der Situation nicht wirklich umdenken muss.
Da bin ich im Übrigen voll dabei. Sozusagen die Frage ist, ob man es beim Symbolthema der Atomkraft abarbeitet. Wir werden Resilienz anders diskutieren müssen und viele strategische Fragen, aber nicht an einem Nebenthema wie Atom.
Und wir diskutieren heute gemeinsam darüber mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir tun das mit Uli Weyer, der uns aus Freiburg anruft. Guten Morgen, Herr Weyer.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie.
Es muss ungefähr 30 Jahre her sein, da war ich bei einer Anti-AKW-Demonstration in Biblis in Hessen. Und ich habe mir damals ein Transparent gemalt oder ein Schild, wo drauf stand, Atomkraft, der Trinker atmet auf, es ist ihm gelungen, in eine Schnapsfabrik einzuheiraten. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, was unser grundlegendes Problem ist, dass wir nämlich einen Energiehunger entwickelt haben, vor allem in den Industrienationen, der einfach nicht mehr zu decken ist, und zwar fast egal aus welcher Quelle. Ich glaube, das grundlegende Problem ist wirklich, wir müssen zurück auf ein wesentlich niedrigeres Niveau. Wir können uns nicht überlegen, wie substituieren wir dieses Level, was wir jetzt mit Kohle und Atom erreicht haben, durch erneuerbare Energien. Das werden wir nicht schaffen können, sondern wie können wir zurück von diesem Level? Wir können nicht die Mobilität, die wir jetzt mit Verbrennern sicherstellen, komplett mit Teslas sicherstellen. Also abgesehen davon, dass die völlig übermotorisiert sind. Und das sind die meisten Elektroautos, die es momentan auf dem Markt gibt. wir können schlichtweg nicht unsere Mobilität mit Autos weiter versuchen sicherzustellen. Mhm. Und so ist es in ganz vielen Bereichen. Wir haben einfach einen Energiehunger entwickelt, der nicht tragfähig ist. Und das muss der Fokus der Debatte eigentlich sein und nicht, wie wir jetzt möglichst schnell das Gas ersetzen.
Dann richten Sie, Herr Weyer, den Fokus der Debatte auf die Zukunft und sagen, unser Ziel muss sein, den Energieverbrauch zu senken. Aber Fakt ist ja, aktuell ist er noch hoch. Also was machen wir im Augenblick? Womit speisen wir unsere Energien?
Ja, das ist ein ganz großes Problem, dass so eine Debatte immer auf die Zukunft gerichtet ist. Ich weiß nicht, ich habe neulich gerade erst das Buch von Harald Welzer gehört, leider nur ein Teil davon, Nachruf auf mich selbst. Mhm. Und er benennt es als ein ganz großes Problem, dass eben die Debatte immer nur in die Zukunft gerichtet ist und wir nicht überlegen, was können wir denn jetzt machen? Ich habe jetzt einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch und da müssen wir hin. Und zwar extrem schnell. Und das kann man auch sehr schnell erreichen. Also man könnte im Haushalt, die meisten Haushalte könnten ohne weiteres von jetzt auf gleich 50% Energie einsparen.
Also, dazu hatten wir viele Sendungen hier, Herr Weyer. Ja. Ich vermute, die haben Sie auch gehört. Herr Mattes.
Halt auch gehört, ja. Und eine Sache würde ich noch ganz gern sagen. Ich weiß nicht, ich bin in der Debatte eigentlich nicht sehr drin, aber ja. Es gab früher immer mal das Stichwort von der ökologischen Steuerreform. Da ging es darum, dass Steuern auf Energie hochgesetzt werden und dafür Arbeit wesentlich geringer besteuert wird. Und das fand ich immer ein sehr interessantes Modell, weil ich finde, klar, wenn Arbeit immer höher besteuert wird, dann wird es immer interessanter, menschliche Arbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen. Und Maschinenarbeit ist immer mit CO2-Ausstoß und Energieverbrauch verbunden.
Ja.
Was ist aus dieser Debatte geworden? Ja. Das würde ich vor allem Frau Grimm fragen.
Dann fangen wir damit an und halten das andere im Hinterkopf. Frau Grimm, zur Steuer.
Ja, ich glaube, da sind wir ein Stück weiter. Wir haben ja jetzt den europäischen Emissionshandel. Ich habe den vorhin schon mal erwähnt. In verschiedenen Bereichen, und dazu gehört der Energiesektor und auch große Teile der Industrie, sind ja die Emissionen in der Europäischen Union gedeckelt. Und wer emittieren darf, das entscheidet sich darüber, wer ein Emissionszertifikat besitzt. Also die werden gehandelt und der Preis von Emissionszertifikaten ergibt sich dann sozusagen aus dem Zusammenspiel von Angebot, das sind die Zertifikate, die dann auf dem Markt sind, und Nachfrage nach Emissionen seitens des Stromsektors, seitens der Industrie. Und das führt dazu, dass der Preis, den man zahlen muss, wenn man CO2 emittiert pro Tonne, zunehmend steigt, weil die Emissionsreduktionsziele eben da sind und die erlaubten Emissionen zunehmend abnehmen. Und das etabliert dann eben einen Preis für CO2, der dazu führt, dass Technologien, die mit CO2-Emissionen einhergehen, teurer werden und im Gegenzug natürlich die Technologien, die mit wenig Emissionen einhergehen, relativ billiger werden. Und das ist genau das, was man möchte. Das Instrument möchte man eigentlich auch stärken. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass das nicht jetzt nochmal in die politische Diskussion gerät. Aktuell sind die Emissionspreise schon relativ hoch. Lange waren die fast bei null oder wirklich marginal. Jetzt sind sie sehr stark angestiegen.
Und sagen das ist Sie mal eine Zahl, so. Was heißt stark angestiegen?
Naja, so 60, 80 Euro sieht man dann schon. Und früher waren sie eben typischerweise bei 5 Euro. Das schwankt natürlich je nachdem, in welcher Situation man gerade ist, wie hoch die Nachfrage nach Emissionen ist. Aber da sieht man schon, das wird teurer und das wird auch mit Blick auf die Zukunft teurer werden. Verschiedene Prognosen gehen für 2030 von 114 Euro aus, andere gehen auch von höheren Emissionspreisen aus. Man weiß das nicht so genau, weil ja eben die Gesamtmenge an Emissionen gedeckelt ist und nicht der Preis festgesetzt ist. Mhm. Und das ist ein wichtiges Instrument, das dazu führt, dass eben zunehmend Technologien entwickelt werden, die Emissionen reduzieren oder mit weniger Emissionen einhergehen. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ich finde, der Hörer hat absolut recht, Herr Weyer, dass man zu wenig im Jetzt guckt, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass man zu wenig über die Zukunft, weniger über die Zukunft diskutieren sollte, weil vieles erfordert ja Investitionen. Man muss ja planen, um Emissionen zu vermeiden. Wenn ich meine Produktion umstelle, wenn ich Arbeitsplätze schaffe, die dann eben mit wenig emissionsintensiven Technologien und Produktionsprozessen einhergehen. Und das ist ja wichtig. Und das erfordert aber Planungen und umfangreiche Investitionen in dieser Transformation hin zur Klimaneutralität. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, über die Zukunft auch nachzudenken, ne? Weil natürlich alle Investitionsentscheidungen mit Blick auf die Zukunft getroffen werden.
Und mit Blick auf das Jetzt hat Uli Weyer in den Raum gestellt, wir müssen den Energieverbrauch senken. Sie, Herr Mattes, tun das zum Beispiel mit einem Null-Energie-Haus. Da können wir mal ganz kurz drüber reden. Wie funktioniert's?
Ja, es ist einfach ein Haus, was gut isoliert ist und was Solarenergie auf dem Dach hat und sich dadurch aus dem Erpressungspotenzial von Herrn Putin freigekauft hat. Aber das zeigt eben auch, und da hat Veronika recht, dass wir bei Energieeinsparungen, die eine der zentralen Säulen sind für alles, was wir tun, auch wenn wir die Gaskrise nicht hätten, allein aus Blick des Klimaschutzes werden wir ganz viel Energie sparen müssen und wir können das auch. Die Herausforderung ist da aber, dass wir die unterschiedlichen Zeithorizonte im Blick haben müssen. Man kann eine Menge Energie sparen allein durch Verhalten. Ja. Das werden wir jetzt auch erleben. Man kann eine Menge Energie sparen durch sehr kurzfristige technische Maßnahmen. Es bleibt aber auch der dritte Bereich, wo man Investitionen machen muss, um ein neues Haus zu bauen, um ein Haus zu isolieren, um ein energiesparenderes Auto zu kaufen oder auf den ÖPNV umzusteigen, wobei das eher zu den verhaltensbedingten Dingen gehört. Da gibt es unterschiedliche Zeithorizonte und das Wichtige ist, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen. Letzte Bemerkung noch vielleicht zur ökologischen Steuerreform. Wir machen im Moment real die eine Hälfte der ökologischen Steuerreform mit dem Emissionshandel, mit Energiesteuern. An den Börsen werden Preise für den europäischen Emissionshandel im Moment für das Jahr 2030 für 130 Euro pro Tonne CO2 gehandelt. Das sind große Beträge. Zynischerweise macht Herr Putin den anderen Teil, er erhöht die Energiepreise. Was wir im Moment nicht machen, ist, dass wir das Aufkommen davon nutzen für die Reduktion der Arbeitskosten. Da kann man sich drüber streiten, ob das in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit noch richtig ist. Wir geben aber einen großen Teil des Aufkommens aus dem Emissionshandel, zum Beispiel für Investitionen in Technologie, in Innovation aus. Das nennt man sozusagen die zweite Runde der ökologischen Steuerreform, wo wir eher auf Innovation und Technologieentwicklung als auf Arbeitskostenentlastung setzen. Von daher sind wir natürlich nicht da, wo wir sein sollten, aber die Strategie stimmt im Grundsatz.
Aber wir müssen zurück zum Punkt und zur Strategie und zur Frage, aus welchen Quellen speisen wir denn die Energien, auch wenn wir sie senken wollen. Wir müssen aber, irgendwoher muss das ja kommen. Also Frage, AKW-Laufzeiten verlängern, ja oder nein? Welche alternative Quellen gibt es?
Also wir haben zunächst erstmal die erneuerbaren Energien. Das ist eine große Quelle, da muss viel mehr getan werden, wird auch viel mehr getan. Das dauert allerdings seine Zeit. Wir haben, wie gesagt, die kurzfristigen Einsparpotenziale. Ich meine, wir haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 15% Gas gespart. Sozusagen, das ist teilweise durch Energieeffizienz, teilweise durch Verhalten zustande gekommen. Da gibt es schon auch. Und wir werden einen Teil ersetzen müssen durch die anderen Energien im System, die wir aber durch den europäischen Emissionshandel auf der Emissionsseite neutralisiert haben. Wenn ein Kohlekraftwerk sozusagen stärker läuft, dann wird diese Emission in einem Stahlwerk oder in einer Ammoniakfabrik eingespart werden müssen. Das ist ein Nullsummspiel. Da haben wir 2015 so ein Sicherheitsnetz eingezogen, dass wir da mehr Flexibilität haben. Aber längerfristig geht es um erneuerbare Energien, geht es um Wasserstoff und geht es um Energieeffizienz.
Herr Weyer, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Freiburg und wir gehen zu Franz Josef Hanke nach Marburg. Morgen, Herr Hanke.
Ich bin auch ganz strikt dafür, so schnell wie möglich aus der Atomenergie rauszugehen, weil es nach wie vor eine brandgefährliche Technologie ist. Außerdem würde es außerdem kosten, wenn man investieren müsste in neue Brennstäbe oder in die Weiterbetriebsmöglichkeiten der inzwischen doch marode gewordenen deutschen Atomkraftwerke. Und zum Zweiten gefährdet diese Debatte den gesellschaftlichen Frieden und die Bereitschaft zur Solidarität mit der Ukraine in der Bevölkerung. Und dann muss man noch dazu sagen, wir sehen an dem Atomkraftwerk Saporischschja und auch in Tschernobyl, dass der durchgeknallte Diktator Wladimir Putin auch Atomkraftwerke benutzt, um strategisch sich damit im Krieg Vorteile zu verschaffen. Und wir wissen nicht, ob nicht Ende des Jahres irgendwann der Krieg auch in Deutschland ankommt. Also es wäre ein brandgefährlicher und völlig unvertretbarer Entscheidungsfindungsprozess, wenn man die Atomkraftwerke nicht abschalten würde und damit zusätzliche Gefahren eines Atomkrieges auf deutschem Boden fördern würde. Und dagegen wird es Proteste geben. Deswegen warne ich vor einer Fortführung dieser Diskussion.
Wie heißt du denn? Meine Güte. Mattes, Mann, Entschuldigung, Herr May. Ich bin jetzt auch schon bei Felix gewesen. Herr Mattes, Sie haben gerade genickt, als Herr Hanke gesagt hat, das kann auch einen Krieg auslösen. Das kann richtig gefährlich werden.
Ich weiß nicht, ob es einen Krieg auslösen kann, aber sozusagen, es gibt sicherlich zwei Aspekte, die ich uneingeschränkt teilen würde. Was jetzt passiert, ist, dass ein gesellschaftlicher Großkonflikt, der befriedet war und der auch noch eine Facette hat mit Endlagersuche und so, darf man nicht vergessen, dass der aufgekündigt wird. Und von daher ist die AKW-Debatte eigentlich ein Erfolg von Putin. Er hat nämlich einen Konflikt in die Gesellschaft zurückgetragen, der befriedet war. Und das ist eine ganz zentrale Frage. Das ist auch eines meiner Argumente jenseits von Energiewirtschaft. Und das andere, und da hat der Hörer auch recht, wir haben es mit neuen Bedrohungssituationen zu tun. Ich bin ja nicht ganz sicher, ob das jetzt sofort einen Krieg auf deutschem Boden angehen muss. Aber wir haben natürlich auch jetzt empirisch so schon gesehen, dass wir Cyberangriffe auf Raffinerien gehabt haben, die wir früher nie gehabt haben. Also hier auf die Raffinerie in Schwedt, nördlich von Berlin, hat es Cyberangriffe gegeben, die es vorher nie gegeben hat, die offensichtlich nach Russland zurückzuführen waren. Das ist eine neue Bedrohungssituation, mit der muss man sich auseinandersetzen. Das heißt, die Anlagen, die ein Hochrisiko haben, die sind durch neue Bedrohungslagen, gar nicht durch Technik, die sind nicht sicherer geworden, sondern unsicherer. Und das führt zu einem gesellschaftlichen Konflikt. Und wenn der uns irgendwie 0, irgendwas Prozent der Gaseinsparung bringt, dann ist er es einfach nicht wert.
Frau Grimm, Herr Hanke hat die Kosten der Brennstäbe mit in die Diskussion gebracht. Reichen eigentlich die alten Brennstäbe oder müssen neue her?
Nein, wenn man Laufzeitverlängerungen in den Blick nimmt, dann müssten schon neue Brennstäbe her. Und es wäre dann auch so, dass diese Anlagen jetzt in den Streckbetrieb gehen müssten, also etwas runtergefahren werden müssen, um dann länger betrieben werden zu können.
Das Streckbetrieb ist ja auch muss man, Entschuldigung, nochmal ja schnell erklären.
Genau, ich würde es gerade erklären. Genau. Also es ist ja in der Diskussion, die sollten ja jetzt abgeschaltet werden zum Ende des Jahres. Und es ist eben in der Diskussion, ob man sie nicht über den Winter hinaus noch laufen lässt, um jetzt diese Gaskrise in diesem Winter mit abzufedern, und dafür müsste man sie etwas drosseln, damit die Brennelemente, die jetzt vorhanden sind, die jetzt in Betrieb sind, eben länger halten, und dann könnte man bis in den nächsten Sommer die Kraftwerke noch weiter betreiben. Ich glaube nicht, dass das jetzt besonders viel hilft mit Blick auf diesen Winter, weil wir haben ja die Kohlekraftwerke, die Gasverstromung weitestgehend nicht vollständig, Felix hat das ja vorhin schon gesagt, man kann eben die Gaskraftwerke nicht vollständig ersetzen, aber man kann sie zum großen Teil ersetzen. Aber das kann man eben auch durch die Reaktivierung der Kohlekraftwerke machen, und dafür bräuchte man die AKWs nicht. Aber wenn man jetzt die AKWs weiter betreiben will im Sinne einer Laufzeitverlängerung, dann müsste man in den Streckbetrieb gehen bis ungefähr in den nächsten Sommer, schon allein deswegen, um neue Brennelemente beschaffen zu können, weil die müssen ja bestellt werden, die müssen geliefert werden. Wir wollen das nicht mit russischem Uran machen natürlich, sondern wir wollen da andere Lieferanten auftun, zum Beispiel Kanada. Und das braucht natürlich seine Zeit, und deswegen müsste man für so eine Laufzeitverlängerung wahrscheinlich in den Streckbetrieb gehen.
Das ist, Herr Mattes, nochmal ganz kurz auch wirklich das Pikante an der Sache, dass so viele Brennelemente, Brennstäbe aus Russland kommen. Also Frau Grimm sagt jetzt, wir gucken nach Kanada. Reicht das? Also
ja, da muss man sich die ganze Prozesskette angucken. Es geht um Uran, das kommt großenteils aus russischen Einflusssphären, also Kasachstan. Aber wir haben natürlich mit russischen Firmen in der sonstigen Wertschöpfungskette Brennelemente, Produktion und so weiter überall russische Beteiligung. Wobei Wir kommen jetzt an so eine Debatte, wo man sieht, dass es sehr technisch und sehr verwirrend ist. Da gibt es diesen irreführenden Begriff des Streckbetriebes. Der wird für sehr unterschiedliche Dinge sozusagen gebraucht. Und ich will es mal mit zwei anderen Begriffen sagen, weil unter Streckbetrieb zwei sehr unterschiedliche Dinge verstanden werden. Das eine ist, das würde ich bezeichnen als den Verlagerungsbetrieb. Das ist das, was Veronika eben beschrieben hat. Wir lasten jetzt Kraftwerke weniger aus. Dafür werden jetzt Kohle- oder Gaskraftwerke angeworfen, damit man im nächsten Winter ein bisschen was hat. Da redet man über wenige Monate. Gesetzt der Fall, das würde dann alles in den nächsten drei Wochen durch den Bundestag und durch eine Veränderung des Atomgesetzes geben. Das gibt die zweite Form des Streckbetriebes, den würde ich mal als Auslutschbetrieb bezeichnen. In einem der Kraftwerke, nämlich in Bayern, gibt es noch ein bisschen Reserven bei den Brennstäben. Das heißt, man könnte das auch ohne vorherige Absenkung noch so noch drei, vier, fünf Monate weiter betreiben. Aber mit abnehmender Leistung. Und da ist eben das die Frage, wir haben die Probleme im Stromsystem immer, wenn es kalt ist, wenn kein Winter ist und wenn in Frankreich die Stromheizung angehen. Und dieser sogenannte Streckbetrieb geht eben relativ stetig nach unten. Das heißt, der Streckbetrieb kümmert sich nicht um die französischen Außentemperaturen. Das heißt, das ist ein sehr begrenztes Potenzial. Wir reden am Ende des Tages, wenn man ernsthaft Laufzeit verlängern will, muss man das um mehrere Jahre tun, muss man Brennstoff beschaffen. Alles andere ist Augenkleisterei.
Und da, Frau Grimm, kommen wir wieder zurück zu den Kosten, die Herr Hanke ja wissen wollte oder die er erwähnt hat. Was kosten neue Brennstäbe und wie schnell? Ja.
Ich würde gerne nochmal auf den gesellschaftlichen Frieden eingehen, weil das ist ja eine Debatte, die man auch von zwei Seiten her betrachten muss. Das eine ist die Frage, wir haben jetzt diese Diskussion befriedet und machen das jetzt wieder auf. Und ich sehe das Argument, aber es ist natürlich so, dass sich auch die Rahmenbedingungen geändert haben. Und man muss natürlich, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, unter Umständen eben auch Diskussionen nochmal aufmachen. Weil es gibt ja auch andere Entwicklungen, wenn man jetzt diese Karte nicht spielt, also Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, wo eben auch der gesellschaftliche Frieden durchaus bedroht sein könnte. Nämlich deswegen, weil wir in einer sehr, sehr unangenehmen Lage landen könnten, wo wir sehr hohe Energiekosten haben, die natürlich durchaus nochmal beim Strom auch steigen könnten im Vergleich mit der Situation, dass wir die AKWs länger laufen lassen. Wir haben die Situation, dass wir viel mehr Transformationsdruck haben. Das hängt dann eben auch mit Arbeitsplätzen zusammen und mit der Situation von Unternehmen in Deutschland. Das heißt, diese Situation muss man eben auch mit betrachten. Wir haben Rohstoffknappheiten. Nur darauf zu setzen jetzt, dass die Erneuerbaren super schnell ausgebaut werden, das ist sehr trügerisch. Wir werden auch einen Anstieg des Strombedarfs bis 2030 haben von 580 Terawattstunden pro Jahr heute auf ungefähr 750 Terawattstunden im Jahr 2030. Das heißt, die Notwendigkeit, die Anforderungen an den konventionellen Kraftwerkspark, die werden sich gar nicht so stark ändern. Es werden zwar mehr Erneuerbare im System sein, aber wir brauchen trotzdem konventionelle Kraftwerke für den Fall, dass eben kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Und das ist eben eine Situation, die wir auch bedenken müssen. Und wenn wir uns da so ein bisschen in eine Sackgasse begeben, dass wir da sehr wenig Spielräume haben, dann kann es eben sehr schnell so sein, dass dann auch der gesellschaftliche Frieden gefährdet ist, weil wir dann auch vor sehr unangenehmen Entscheidungen stehen. Also zum Beispiel unglaublich viel Kohle verstromen müssen.
Herr Mattes, Frage nach den Kosten. Bitte jetzt einmal zu den Kosten.
Ja, sind also die Kosten, die Laufzeitverlängerung hat Kosten durch Brennstäbe, aber eben auch durch Risikoübernahmen, die werden groß sein. Und die Kostenentlastungseffekte, die sehe ich eben im Unterschied zu Veronika als sehr gering an, weil es sehr geringe Effekte hat und von daher wird das nicht zu gesellschaftlichen Unfrieden führen. Es ist klar, wir werden konventionelle Kraftwerke brauchen, die werden aber wenig betrieben werden. Das heißt, sie werden wenig Kohle und Gas verbrauchen. Deswegen sehe ich dieses Kostenargument da tendenziell nicht in dieser Dramatik.
Herr Hanke, ich danke Ihnen für den Anruf aus Marburg. Sollen die Atommeiler länger am Netz bleiben? Die Liberalen und die CDU sind dafür, laut Deutschlandtrend auch 41% der Befragten. Die Grünen, die SPD und 15% der Bürger sind dagegen oder sträuben sich. Aber die Zahl der Gegner wird kleiner. Selbst Umweltaktivistinnen wie Luisa Neubauer halten Atomkraftwerke im Streckbetrieb für akzeptabel. also nur für eine Übergangszeit. Wie sehen Sie das? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Unsere Gäste sind Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre, und Felix Christian Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut. Und in Berlin in der Leitung wartet Eleonore Föhringer. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Grüße Sie. Wie sehen Sie das, Frau Föhringer? Sollten die AKW länger laufen?
Mein Eindruck ist, also ich bin dafür, dass wir es nicht machen. Ich finde, wir machen es uns zu leicht. Wir verschieben die Verantwortung dann ab. Irgendwie ist ja nicht, wir haben den Krieg nicht angefangen oder so. Und deshalb sind wir vielleicht nicht so verantwortlich. Ich finde das sehr, sehr gefährlich, auch im Hinblick auf Tschernobyl oder die Atombomben, an die man heute gedenkt in Hiroshima und in 2 Tagen in Nagasaki. Und dann habe ich heute, ich weiß nicht mehr wo, entweder Inforadio oder bei Ihnen in den Nachrichten gehört, dass die erneuerbaren Energien es unerwartet schwer haben. Und da frage ich mich, warum ist das so? Mhm. Das ist doch irgendwie komplett falsch.
Ja, lassen Sie uns Ihren ersten Aspekt bitte nochmal vertiefen. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wir schieben die Verantwortung ab, wenn wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen?
Dass wirklich jeder gucken muss, wo er selber seinen Beitrag leisten kann, ob als Individualperson oder als Firmeninhaber oder beides. Man ist ja als Firmeninhaber auch immer eine eigene Person.
Mhm. Mhm. Herr Mattes, Frau Grimm zu Frau Föhringer.
Ja, natürlich müssen wir überall ran. Und wie gesagt, wir verbrauchen ungefähr 1000 Milliarden Kilowattstunden Erdgas im Jahr. Davon entfallen 80% auf die Gebäudewärme und auf die Industrie. Und das heißt, wenn wir wirklich unabhängig von Putin werden wollen und von russischen Erdgasimporten, dann werden wir sehr schnell etwas tun müssen bei der Gebäudewärme. 1 Grad Temperatur sind 6%, mindestens 6% weniger Erdgas überwiegend. Wir werden aber auch um massive Einsparungen im Industriebereich nicht rumkommen. Da gibt es ja die Idee, dass man Ausschreibungen macht, wer Erdgas spart, kriegt Geld und so weiter. Also das ist da, man muss an die großen Ströme ran. Aber, und das gehört eben auch zur unbequemen, jetzt für meine Seite, Wahrheit dazu, wir werden auch aus anderen Quellen Erdgas beschaffen müssen, weil wir eben von den 1000 Milliarden Kilowattstunden, wo das letztes Jahr 55% aus Russland waren, wir werden eben auch LNG beschaffen müssen. Also sozusagen verflüssigtes Erdgas aus anderen Quellen, weil wir andere Pipeline-Anbindungen nicht haben. Das heißt, wir müssen an die großen Hebel ran. Und die großen Hebel heißen Haushalte, Gebäudewärme, wo ganz schnell auch was getan werden muss. Industrie, wo auch deutlich was geht, wenn auch zu erheblichen Kosten. Wir werden uns aber auch darauf einstellen müssen, dass wir Terminals, Anlandestationen bauen müssen, um aus anderen Quellen verflüssigtes Erdgas zu beschaffen. Und an diese Hebel müssen wir ran. Die sind alle unbequem. Und ich würde nicht ganz zustimmen, dass wir es uns dazu einfach machen, weil diese Dinge sind schon auf dem Wege, weil die sind auch herausfordernd. Mhm. Nur, wenn wir das politische Kapital bei Nebenthemen wie Atom vergeuden, kommen wir an die großen Ströme nicht ran. Und das heißt, wir werden politische Mechanismen schaffen müssen, aber jeder wird auch etwas tun können. 1 Grad, 6% ist eine Ansage.
Frau Grimm.
Ja, ich würde auch denken, dass wir an alle Themen ran müssen. Wir dürfen es uns auf keinen Fall einfach machen. Es ist in der Tat so, dass wir im Stromsektor nur über 13% ungefähr des Gasverbrauchs reden. Die Haushalte haben dann ungefähr für die Wärmeerzeugung 34% des Gasverbrauchs und in der Industrie nochmal ungefähr 31%. Und insofern sieht man schon, dass man da substanzielle Einsparpotenziale eben gerade bei der Industrie und bei den Haushalten hat. Aber wir müssen wirklich überall ran. Wir dürfen die Themen auf keinen Fall gegeneinander ausspielen. Und jeder Beitrag ist ein Beitrag zur stärkeren Energieunabhängigkeit. Und das ist eben etwas, was sich über die nächsten Jahre auch hinziehen wird. Jetzt haben wir die Herausforderung für diesen Winter. Da wird es dann auch zu sehr unkonventionellen Maßnahmen kommen. Aber prinzipiell muss man natürlich sich bezüglich der Energieversorgung einfach neu aufstellen. Und da gibt es ganz viele Themen, über die wir noch diskutieren werden. Felix hat eben einige schon angesprochen. Und dann geht es eben auch darum, die Energiezukunft vorzubereiten. Erneuerbare ausbauen ist in aller Munde. Und Wasserstoff ist natürlich auch ein Thema, das jetzt noch viel, viel schneller vorangetrieben werden muss, als wir uns das haben träumen lassen.
Es ist ja eine erstaunliche Entwicklung, dass 41% der befragten Bürger dafür sind, die Atommeiler länger am Netz zu lassen. Hat Sie das auch erstaunt, Herr Mattes?
Nein, hat mich nicht erstaunt, weil ich ja ein etwas älterer Herr bin. Ich kann mich auch noch an Umfragen erinnern, wo 80% mal für ganz schnellen Atomausstieg waren. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Entfernung zu den Problemen. Und das ist das Problem, dass eben, wie gesagt, es ist eine Hochrisikotechnologie, ist eine grundlegende ethische, politische Frage, immer auch eine rechtliche Frage. Von daher erstaunt mich sowas nicht. 80% der Leute sind auch dafür, dass die Steuern gesenkt werden. Und ich könnte Ihnen noch andere Umfragen vorlesen. Das ist eine Frage. Kurs halten ist eine Frage von politischer Kraft. Und in dieser Krise geht es um politische Kraft.
Wir halten auch Kurs, bleiben im Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich danke Ihnen, Frau Föhringer aus Berlin, für Ihren Anruf. Inzwischen sind auch etliche Mails eingetroffen. Eine davon von Ingrid Laude aus Hamburg. Sie schreibt, wäre es eventuell eine Option, den privaten Energieverbrauch zu drosseln, indem zum Beispiel jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Energiebedarf von zum Beispiel 100 Kilowattstunde pro Monat zugesprochen werden, alle weiteren wären teurer zu bezahlen. Herr Mattes, wäre das ein interessanter Energiesparansatz? Und wenn ja, wer spricht denn dann jedem so und so viel Kilowattstunde pro Monat zu?
Das ist ein Modell, was in der Tat sehr intensiv diskutiert wird im Moment. Also nicht mit 100 Kilowattstunden, aber die Idee ist, dass man pro Person oder pro Haushalt einen bestimmten Satz an Energie, ob das jetzt Strom oder Gas ist, was zu einem relativ geringen Preis gibt. Und oberhalb einer bestimmten Grenze steigt dann dieser Energiepreis sehr stark. Das wird umfangreich diskutiert. Das wäre dann eine gesetzliche Verpflichtung für die Energieversorger, dass sie diesen Basisenergiepreis zu geringeren Kosten anbieten müssen und darüber dann zuschlagen dürfen beim Preis. Das wird ernsthaft diskutiert. Das geht aber auch nicht schnell einzuführen. Aber progressive Energiepreise oder Energietarife sind seit langem in der Diskussion und kommen interessanterweise aus ganz unterschiedlichen Richtungen im Moment in die Diskussion. Das ist ein interessantes Modell.
Ute Lankowski aus Lübeck schreibt, das Wort Verzicht existiert nicht in unserem Sprachgebrauch. Einschränkung, Degrowth darf nicht sein. Warum eigentlich nicht? Ich bin bereit dazu, um noch Schlimmeres zu verhindern. Wie sehen die Expertinnen im Studio diesen Aspekt? Wie weit können wir bezüglich Degrowth gehen und was würde das bringen, um klimaschädliche Aktionen, Klammer auf Kohle, Klammer zu, und anderen Schwachsinn, Klammer auf Atomkraft, Klammer zu vermeiden? Frau Grimm, wie sehen Sie das mit Degrowth? Also weniger bzw. gar kein Wachstum?
Ja, es geht ja erstmal nicht um Wachstum im Sinne von weniger Wertschöpfung, sondern es würde ja hier erstmal gehen um weniger Energieverbrauch. Und da haben die Menschen ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen schränken sich jetzt schon ein und duschen kürzer oder seltener, heizen weniger. Aber das Problem ist natürlich, man kann das natürlich nicht beobachten. Bei Dingen, die man nicht beobachten kann, da ist auch sozusagen die Reputation, viele machen das ja auch, aus sozialer Erwünschtheit sozusagen, dass ich mich umweltbewusst verhalte, weil das sozusagen den aktuellen Gepflogenheiten auch entspricht. Beim Duschen wird man das aber nicht mitbekommen. Das heißt, das machen wirklich nur die, die es wirklich aus intrinsischer Motivation für richtig halten, in der Situation jetzt Energie zu sparen. Und das sind einfach nicht alle. Und deswegen braucht es zusätzliche Maßnahmen. Es ist sicherlich so, dass viele sich schon einschränken, aber eben nicht jeder. Und vielleicht schränken sich einige auch nicht ein, weil sie sagen, mein Nachbar macht das ja auch nicht. Warum soll ich dann beitragen? Das heißt, freiwilliger Verzicht ist, glaube ich, wichtig, aber es wird nicht ausreichen, um die Einsparungen zu realisieren, die wir jetzt aktuell brauchen in dieser Situation mit Blick auf den Winter.
Rita Groß aus Augsburg meint, ein Punkt fehlt mir bei der neuerlichen Diskussion um die Weiternutzung der Kernkraftwerke. Niemandem scheint aufgefallen zu sein, dass diese Art der Energiegewinnung Unmengen an Wasser benötigt, das deutlich erkennbar immer knapper wird, als stünden nicht die monströsen Kühltürme wie Mahnmale in der Landschaft. Herr Mattes, ist das so?
Ja, die konventionellen Stromerzeugungsanlagen verbrauchen überwiegend viel Wasser. Das gilt für Atomkraftwerke, zugegebenermaßen aber auch für Kohlekraftwerke. Das heißt, beides sind keine nachhaltigen Energieformen. Das muss man berücksichtigen und damit muss man umgehen. Es ist auch gesagt worden, es geht nicht nur um die Energieressourcen, es geht auch um andere Ressourcen. Und da geht es um Knappheiten und auch internationalen Handel. Wenn ich vielleicht zu der Frage Verzicht noch mal was sagen darf, das ist so ein Kampf um Worte. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, Veränderung von Verhalten auszuspielen gegen Veränderung von Regeln. Wir werden beides brauchen. Wir werden aber auch berücksichtigen müssen, dass Verzicht sich für Leute, die das notwendige Kleingeld haben, sich anders ausspricht als andere, die schon aus Kostengründen, weil sie es eben nicht so dicke haben, auch heute schon die Heizung runtergedreht haben. Das heißt, Verzicht ist ein schillernder Begriff und der hängt auch davon ab, inwieweit man sich einstellen kann auf erhöhte Preise und so weiter. Und deswegen ist eine Dimension noch nicht so richtig behandelt worden und ich finde, die ist wichtig, dass man gerade denjenigen, die nicht so viel Geld haben, die ärmer sind, dass man deren Möglichkeiten zur Anpassung erhöhen muss. Nämlich, indem man Sonderkredite ausgibt für die Anschaffung von energiesparenden Gütern und so weiter. Ich glaube, diese soziale Frage, dass für Leute wie mich Verzicht immer eine ökonomische Frage, da habe ich viele Freiheitsgrade. Viele andere haben keine Freiheitsgrade. Und wir müssen deren Fähigkeit zur Anpassung an diese neue Welt der höheren Energiepreise verstärken. Und das ist nochmal ein großer gesellschaftlicher Akt auch, für den wir viel politisches Kapital einsetzen werden müssen.
Willi Grossmann hat die 0800 22 54 22 54 gewählt, ruft uns an aus Fürstenberg. Guten Morgen, Herr Grossmann.
Guten Morgen. Ich verfolge diesen sehr interessanten Beitrag heute Morgen und habe mich dann entschlossen, doch bei Ihnen mal anzurufen. Und zwar geht es mir um die nachhaltige, stabile Energieversorgung und nicht nur in Deutschland, sondern auch ein bisschen global. Vor grauer Zeit haben wir mal im Studium das Problem erörtert und ich finde auch gut, dass die Atomenergiegewinnung stark zurückgedrängt werden muss. Wir haben damals diskutiert im Seminar das Problem Energiestabilität auf dem Erdball mit Wasserstoff. Und es gab viele Vorschläge, unter anderem auch, warum sollte man nicht in entlegenen Gebieten, zum Beispiel Sahara, Wasserstoff durch Solar gewinnen? Oder Norwegen mit der vielen Wasserkraft, die natürlich runterrudelt und man könnte da Turbinen reinhängen. Alles, ich sag mal, natürliche Ressourcen, um Wasserstoff global günstig herzustellen. Zum Beispiel könnte man Wasserstoff von Afrika in die Verteilung, ich sag mal nach Rotterdam, oder Wasserstoff von Norwegen woanders und verteilen, ähnlich wie man jetzt, ich sag mal, Öl verteilt. Auf der anderen Seite wäre es auch so, man würde insbesondere, ich sag mal, Afrika dort zusätzlich soziale, bessere Bedingungen schaffen durch Arbeitsplatzschaffung und. Also, und deshalb würde ich mir wünschen, dass Sie das ganze Problem Wasserstoff ein bisschen mehr, ich sag mal, in den Fokus rücken und damit eigentlich gegen diese Atomkrafteinsetzung sind.
Mhm. Frau Grimm, Herr Mattes, Sie sind beide im Wasserstoffrat. Wie ist der aktuelle Stand, Frau Grimm?
Genau, also das Thema ist voll auf der Tagesordnung. Seit ungefähr 2019 haben ganz viele Staaten Wasserstoffstrategien vorgelegt. Einige auch schon früher, aber diese Dynamik hat sich eigentlich kurz vor der Corona-Pandemie entfaltet. Und auch Deutschland hat 2020 eine Wasserstoffstrategie vorgelegt, die schon länger in der Mache war. Und genau das ist der Plan, dass man Wasserstoff nutzt, um eben diese stofflichen Energieträger zu substituieren, auch zum großen Teil, und auch neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Und zum Teil wird man den in Deutschland herstellen können, aber zum ganz großen Teil eben auch importieren. Die Herausforderung ist natürlich, das dauert, bis wir diese neuen Lieferketten aufgebaut haben. Es ist auch richtig, was der Hörer gesagt hat, dass es ein umfangreiches Potenzial gibt, Wertschöpfung und Wohlstand auch in anderen anderen Regionen der Erde dann auszulösen, Wachstum auszulösen. Es gibt ein umfangreiches Potenzial für die deutsche Industrie, um diese ganzen Anlagen zu bauen, um diese Wertschöpfungsketten aufzubauen. Da steckt viel Potenzial drin, aber es wird eben noch dauern. Und insofern würde ich jetzt nicht ganz so mit der Atomdebatte verknüpfen, dass man sagt, dann braucht man das nicht mehr, sondern ich würde denken, aber da sind wir ja auch geteilter Meinung, ich würde denken, dass es sinnvoll ist, jetzt diese 4-5 Jahre jetzt noch zu überbrücken, bis wir eben näher an diesem Hochlauf sind. Wir brauchen ja umfangreiche Investitionen, um dann auch Wasserstoff nutzbar zu machen in verschiedensten Wirtschaftsbereichen.
Herr Matthes. Ja, es gibt die ganz kurze Antwort, ja, ja, ja. Es gibt allerdings auch noch eine mittelkurze Antwort und da ist Veronika hat recht, das dauert insbesondere für internationale Importe. Es gibt aber auch eine Facette, die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Wir dürfen nämlich die Lektion, die wir jetzt mit Russland gelernt haben, bei Wasserstoff nicht vergessen. Wir dürfen nämlich nie wieder von einem einzigen Lieferanten und selbst bei schönem Wasserstoff so abhängig werden, dass er uns erpressen kann. Das heißt, diese Frage der Diversifizierung oder wie wir das im Fachjargon nennen, der Resilienz, die werden wir auch berücksichtigen müssen bei neuen und sehr guten Energieträgern wie Wasserstoff. Das gilt im Übrigen auch für PV-Anlagen, das gilt auch für Elektrolyseanlagen, die man braucht, um Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, wir müssen neben Bezahlbarkeit und Sicherheit auch diese Frage der Resilienz nicht aus dem Auge verlieren. Wie gesagt, und ich glaube, das ist einer der großen Hebel, für den wir auch viel Geld brauchen werden. Und deswegen sollte man jetzt ein bisschen vorsichtig sein auf Nebenkriegsschauplätzen, wohin ich eben Atomenergie verorte, politisches Kapital und auch viel Geld zu versenken.
Herr Großmann, Frage beantwortet?
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen.
Ich habe zu danken für Ihren Anruf. Und ich komme noch zu einer Mail, die zu Recht darauf hinweist, wir haben eben den ARD-Deutschland-Trend zitiert, demzufolge 41% der Befragten dafür sind, die Atommeiler länger laufen zu lassen. Und der Hörer schreibt, 81% der Befragten in diesem Deutschlandtrend sind der Ansicht, dass in Anbetracht der aktuellen Situation der Ausbau der Windenergie schneller vorangetrieben werden müsste. Herr Matthes, Sie haben eben im Zusammenhang mit Wasserstoff gesagt, das dauert. Es dauert auch bei der Windenergie, ne?
Ja, es dauert vor allen Dingen zu lange. Wir haben überhaupt keine Alternative, wenn wir in eine nachhaltige Energiewirtschaft wollen, dass wir weniger Energie verbrauchen müssen. Aber der Rest muss irgendwie aus Erneuerbaren kommen, direkt als Strom oder als Wasserstoff. Und da werden wir uns ordentlich auf die Hinterbeine stellen müssen, weil 81% sagen ja. Wenn es dann aber um die Flächenverfügbarkeit geht und wenn es dann um Genehmigungsverfahren geht, wo wir uns es nicht leisten können, dass die Genehmigung von Windpark 7 Jahre dauert, das wird Eingriffe in Besitzstände bedeuten. Und die spannende Frage ist, wenn es dann konkret wird, ist das dann mit den 80% immer nicht so weit her. Deswegen halte ich nichts davon, dass sich Politik an Umfragen auf Wochenbasis orientiert. Dazu gibt es Wahlen und dazwischen braucht man Kraft, um Kurs zu halten. Und es ist völlig klar, wir werden viel Windenergie, wir werden viel Solarenergie brauchen und dafür müssen wir Genehmigungsverfahren von 7 Jahren auf 3 verkürzen und wir werden viel mehr Land zur Verfügung stellen müssen für Windenergie, insbesondere in Richtung Bayern mal gesagt, wo man diese Strategie ja konterkariert oder bekämpft hat.
Sagt Felix Christian Matthes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut, der heute unser Gast ist, gemeinsam mit der Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg, Veronika Grimm. Denn wir reden über die AKW-Laufzeitverlängerung. Und Peter Valentin aus dem Rheinland wartet am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Valentin.
Guten Morgen. Ich hatte sehr viele Gedanken zu dem Thema, aber ich wollte mal zwei rausgreifen. Und zum Ersten wollte ich mal das Thema Uranminen ansprechen, ob sich die Beteiligten darüber im Klaren sind, wie in Uranminen gearbeitet wird, was es für Umweltschäden dort zur Folge hat, wie die Menschen dort schwer krank werden und so weiter. Ist das bekannt, erstens? Und zweitens wollte ich nochmal den Aspekt Weltübernutzungstag in Deutschland, ist glaube ich hier schon im Mai, Stichwort, dass wir hier viel zu sehr an der Oberfläche kratzen und wir eigentlich eine grundlegende Verhaltensänderung bräuchten, Und da ist es nicht damit getan, jetzt irgendwie da so große Lösungen, noch mehr Windkraftanlagen, noch mehr Wälder abholzen. Perverserweise werden Wälder abgeholzt für Windkraftanlagen. Brauchen wir nicht einen Bewusstseinswandel, der viel, viel tiefer geht, viel radikaler ist? Diese zwei Aspekte wollte ich mal einbringen.
Hm. Nehmen wir den Bewusstseinswandel als wichtigen Aspekt. Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich stimmen Ihnen da viele Menschen zu, aber wir müssen irgendwie über den Winter kommen. Also unser Thema ist ja heute, wie kommen wir über den Winter, welche Energiequellen möchten und können wir anzapfen, um irgendwie weiterzukommen. Ganz aktuell bis zum Frühjahr, über den Winter und dann auch in den nächsten Jahren. Welche Möglichkeiten sehen Sie da, Herr Valentin, bevor wir dann zum Bewusstseinswandel zurückkommen?
Also ich habe, also nach meinem Eindruck ist das hier ganz viel komplett verschlafen worden aus Bequemlichkeit, aus Verantwortungslosigkeit. Also Warmwasseranlagen haben schon in den 90er Jahren im Winter 65 Grad Warmwasser erzeugt, da hat man irgendwie wenig gemacht. Also jetzt ist das Geschrei groß, die Fachkräfte sind nicht da, das ist diese Akademisierung. Ich glaube, wir betreiben so eine Selbstbetrug hier. Wir müssten einfach mehr verzichten auf das Fliegen, wir müssten Öl einsparen, wir müssen den Autoverkehr radikal runterfahren. Wenn dann hätten sie Öl für Ölheizung übrig. Also dann müsste man die Prioritäten anders setzen. Man müsste Prioritäten setzen, okay, lieber warm sitzen als diese ganzen Luxusfahrten, diese ganzen Luxusflüge. Also mir ist da zu wenig Ehrlichkeit. Das ist für mich ist das alles so unter Oberfläche. Auch diesen Klimawandel, was wir an Szenarien haben, das ist nicht wirklich begriffen worden, weder bei den Politikern als auch bei der Bevölkerung. Also mir fehlt diese ehrliche Auseinandersetzung, diese ehrliche Bereitschaft, wirklich genau hinzugucken. Es wird immer nur gefordert, noch ein Windkraftanlage, noch ein AKW mehr länger laufen. Mir fehlt die radikalen Schritte auch bei den Menschen selber.
Mhm. Herr Mattes.
Ja, erstens muss man sagen, was passiert ist, ist passiert. Das ist sehr unerfreulich. Man kann da auch sehr viel Vergangenheitsaufarbeitung machen. Und es ist in der Zukunft werden wir anders leben müssen, wenn wir klimagerecht leben wollen und wenn wir nachhaltig machen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dazu? Und da sind wir beim Thema der Weckrufe. Und offensichtlich haben die Klimaveränderungen bisher keine Weckrufqualität gehabt, die ausreichend waren. Von daher muss man das ein bisschen zynisch, wenn man sagt, aber diese Krise ist natürlich auch eine Chance, weil sie einen Weckruf gibt, dass wir so nicht weitermachen können. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir diese Verhaltensänderungen und dass sowas geht, haben wir ja in Krisen wie Corona und Mobilität und Fliegen sehen wir ja durchaus. Dass man das nicht ausspielen sollte gegen technische Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern weil wir am Ende des Tages es beides brauchen werden. Ohne die technischen Lösungen mit Windenergie und so weiter wird es nicht gehen, ohne Wärmedämmung an Gebäuden. Aber es wird eben auch nicht so gehen, dass wir unbedacht so weiterleben. Und da glaube ich, da haben wir im Moment ein Fenster offen, bei dem man sich klar sein muss, dass es da große Potenziale gibt. Das ist aber alles nicht einfach. Und es geht, das Problem, was wir haben, ist, dass wir längerfristig konvergieren oder laufen viele Sachen sehr ähnlich, die wir aus Klimaschutzgründen sowieso brauchen. Die dauern aber Zeit. Das heißt, wir müssen diese Kombination von jetzt sehr schnellen Maßnahmen auch in Verhaltensänderungen müssen wir kombinieren mit Strategien und Politiken, die längerfristig wirksam sind. Und die darf man nicht gegeneinander ausspielen, weil dann kommt man nämlich in die nächste Verzögerungsschlaufe rein. Und das können wir uns dann endgültig nicht mehr leisten.
Frau Grimm zu Herrn Valentin.
Ja, Herr Valentin hat ganz viele Spannungsfelder angesprochen. Erneuerbaren Ausbau versus Naturschutz, Förderung von Rohstoffen und die Bedingungen dabei, Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Und ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, dass wir schon in einer sehr herausfordernden Situation sind, denn wir leben ja in Demokratien. Es gibt Wahlen und die Entscheidungsträger werden legitimiert durch Wahlen und sind aber auch dadurch beschränkt, was in einer Gesellschaft dann eben machbar sicherer ist. Und man sieht jetzt schon verschiedene Entwicklungen. Das war bei der Corona-Pandemie so, das ist jetzt auch so. Es gibt immer politische Handlungsspielräume, wenn es brenzlig wird, wenn den Menschen klar wird in der Gesellschaft, wir laufen in ein Problem. Bei Corona waren es die vorlaufenden Krankenhäuser. Jetzt war es diese Wartungsperiode bei der Nord Stream 1 Pipeline, die den Leuten klar gemacht hat, es kann tatsächlich passieren, dass kein Gas geliefert wird, obwohl das ja eine reguläre Wartungsperiode war. Aber das hat so diesen Auslöser gebracht, dass es dass sensibilisiert wurde, es wird knapp und dann kann politisch agiert werden und dann guckt man auch oftmals nur in die kurze Frist und jetzt redet man die ganze Zeit nur über diesen Winter und macht sich viel zu wenig Gedanken über das, was danach kommt. Und das ist natürlich eine Herausforderung in so solchen Systemen. Ich glaube, es ist eine riesige Herausforderung für die Politik, da klar zu kommunizieren. Man sieht das aber schon, wie schwierig das ist, auch an dieser Diskussion über die Kompensation. Es besteht ja sehr umfangreich die Erwartung, dass man für die Härten kompensiert werden muss. Das trifft, glaube ich, für diejenigen, die wirklich wenig Spielräume haben, absolut zu. Da muss man jetzt im Gegenzug zu den hohen Preisen kompensieren. Aber was eigentlich wir uns gar nicht leisten können als Gesellschaft, ist, dass man jeden und jede, der sich das leisten kann, der es leisten kann, mit dieser Situation umzugehen, dass wir die Menschen auch kompensieren mit Steuergeld, weil dann bleibt nicht genug, um tatsächlich diesen Strukturwandel tatsächlich als Gesellschaft anzugehen. Und das sind aber sehr, sehr schwierige Diskussionen, die da geführt werden, weil das natürlich für alle Leute bedeutet, für alle Menschen bedeutet, es wird einen Wohlstandsverlust geben und die Politik muss das irgendwie kommunizieren. Und man ist immer in der Defensive, wenn man das tut, weil natürlich der politische Gegner das auch ausnutzen kann. Insofern ist das eine riesige Gratwanderung und ich würde dem Hörer auch recht geben, es gibt diese Spannungsfälle, aber es gibt auch gar keine einfachen Lösungen, wie man das alles ganz genau auflöst.
Herr Valentin, danke für den Anruf aus dem Rheinland. Daniela Eilers schickt uns per Mail ein Ja zur Verlängerung. Sie sagt ja, die 3 Atomkraftwerke sollen verlängert werden, weil wir in Deutschland keinen Ausfallsicherungsplan haben. Frankreich baut noch mehr AKWs. Damit sind wir in Deutschland, Europa und auf der Erde nicht sicher, auch wenn die 3 deutschen AKWs sofort stillgelegt würden. Das ist, Frau Grimm, natürlich ein wichtiger Punkt. Also unsere Nachbarländer wie Frankreich, Polen und Belgien setzen ja weiterhin auf Kernkraft, zum Teil in Form neuartiger Mini-Anlagen. In Frankreich laufen allerdings mehr als die Hälfte der Anlagen im Augenblick nicht, ne, Herr Mattes?
Ja, das
also
ist
die
so.
Kriegen die zurzeit auch gar nicht gekühlt.
Ja, aus Kühlungsgründen, aber eben aus Sicherheitsgründen, weil es eine Hochrisikotechnologie ist, bei der man bei einer regelmäßigen Untersuchung, die wir jetzt hier im Moment ein bisschen gestundet haben, eben technische Risiken entdeckt hat. Wie gesagt, und ich würde immer ein bisschen unterscheiden zwischen Ankündigung von Atomkraftwerksausbau inzwischen in Polen und Frankreich und so weiter und dem, was real ist. Aber auch das wird am Ende des Tages sehr viel Zeit erfordern, wenn es überhaupt passiert. Das Argument ist richtig, wenn ein Kernkraftwerk, was irgendwo in der Nähe der deutschen Grenze steht, einen großen Unfall hat, wird Deutschland auch betroffen sein. Aber wie gesagt, jedes Kernkraftwerk weniger ist ein Risiko weniger. Wir werden es nicht auf Null fahren können, aber wir haben es in der Hand, das Risiko in der Summe her zu begrenzen. Und von daher ist der deutsche Weg auch richtig. Wie gesagt, und wir haben auch in Europa eine ganze Reihe von Staaten, die niemals eingestiegen sind. Das wird immer geflissentlich außen vor gelassen, dass es viele Staaten gesagt haben, wir werden diesen Weg nicht gehen. Wir haben einige, wie Frankreich gesagt, die gesagt haben, wir werden das ausbauen. Und wir haben einige, die sagen, wir werden es machen. Da bin ich noch mal gespannt, wie lange das dauert und zu welchen Kosten das am Ende des Tages dann führt.
Frau Grimm, wie intensiv sind Sie im Austausch mit Ländern wie Frankreich, Polen, Belgien über die Kernkraft?
Ja, man hat schon Kontakte auch zu den entsprechenden ökonomischen Beratungsgremien. Die Transformationspfade werden natürlich in vielen Ländern sehr unterschiedlich gesehen. Vor allen Dingen auch anders als in Deutschland. Ich glaube, wir müssen sehr viel Wert darauf legen, auch in der Europäischen Union, trotz der verschiedenen Blickwinkel auch gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man in Europa das Potenzial für erneuerbare Energien und für die Wasserstofferzeugung gemeinsam ausnutzt und massiv vorantreibt. Wir diskutieren da immer fokussiert auf Deutschland und schon da sehen wir, es gibt massive Herausforderungen, Erneuerbare auszubauen, die Genehmigungsverfahren schnell genug voranzutreiben. Eigentlich müssen wir das europäische Potenzial massiv nutzen, um mehr Energiesicherheit zu bekommen, um weniger abhängig zu sein von Importen. Wir werden abhängig bleiben von Energieimporten in der Europäischen Union, aber wir können das eben reduzieren durch gemeinsame Strategien. Und da spielt Erneuerbarenausbau, aber eben auch Infrastrukturausbau für Strom, Gas und Wasserstoff eine ganz große Rolle. Und da gibt es sehr verschiedene Positionen. Das ist so ein bisschen aufgeflackert bei der Diskussion um die LNG-Terminals und die Versorgung mit Gas über die spanischen LNG-Terminals. Da ist es ja so, dass die Anbindung Spaniens bei der Gasinfrastruktur sehr moderat ist nach Zentraleuropa hin. Und da sieht man, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Das hat Frankreich eigentlich immer blockiert, da den Leitungsausbau voranzutreiben. Andererseits gibt es diese Diskussion um die Atomenergie. Ich glaube, man sollte da versuchen, sehr, sehr stark gemeinsame Pfade voranzutreiben. Und wenn man da in die Defensive gerät, indem man jetzt abrupt zum 31.12.2022 die AKWs hier rausnimmt und das zu Verstimmungen führt, dann ist es das vielleicht auch nicht wert.
Michael Eli Bessler aus Remseck am Neckar schreibt: Auf eine simple Frage habe ich noch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Woher kommt bis 2035 der grundlastfähige Strom? Klammer auf, Dunkelflaute, Klammer zu. Herr Mattes, was ist grundlastfähiger Strom und die Dunkelflaute?
Die Dunkelflaute kann man einfach erklären. Das ist die Zeit, wo der Wind nicht weht, das ist die Flaute, und die Sonne nicht scheint, das ist das Dunkle. Das sind also Zeiten, wo das Angebot erneuerbarer Energien nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Das gibt Stunden im Jahr, wo wir das haben. Das sind zusammengerechnet etwa 6 Wochen. Das ist also von 52 Wochen dann 6 Wochen, ist ein kleiner Teil. Und damit kommen wir zum zweiten Begriff, das ist der grundlastfähige Strom. Und den halte ich für einen Mythos, weil wir brauchen nicht Strom Grundlast, sondern wir brauchen Strom zu jeder Stunde. Und die Grundlastdebatte kommt aus einer Zeit, aus der alten Zeit, wo man durchweg im Jahr Strom erzeugt hat in Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken, also Kraftwerken, die ökonomisch davon abhängig waren, also nur dann wirtschaftlich waren, wenn sie das ganze Jahr gelaufen sind. Da gab es noch Mittel- und Spitzenlastkraftwerke. Jetzt in der neuen Welt gibt es diese Frage der Angebotstechnologien gar nicht, sondern wir werden ein System haben, wo wir nicht horizontal aufeinander stapeln, Grundlast, Mittellast und Spitzenlast, sondern wir haben Stunden mit wenig Wind und viel Wind und wenig Sonne und viel Sonne und mit viel Speicher und wenig Speicher. Das heißt, die Frage der Grundlastfähigkeit ist so ein politischer Mythos, der ist Unsinn, sondern wir müssen zu jeder Stunde im Jahr Strom bereitstellen. Und dazu haben wir Solarenergie und Wind. Und wenn die nicht wehen, dann werden wir Speicher zunehmend haben. Wasserstoff wird eine große Rolle spielen und in der Übergangszeit eben auch noch ein paar fossile Kraftwerke, die wir ohnehin haben. Das heißt, Grundlastfähigkeit ist ein sinnloser Mythos der Debatte, der gedacht ist aus der Perspektive von Kraftwerken, die es in der Zukunft nicht mehr geben wird.
Ja, ja. Thomas Tietz geht in eine ähnliche Richtung und fragt: Wäre es möglich, dem Verbraucher mit einer Vorhersage mitzuteilen, wann er Strom verbrauchen soll? Also zum Beispiel viel Wind, viel Sonne, gleich viel verbrauchen. Also da sind wir wieder bei dieser Dunkelflaute und dem.
Ja, diese Information haben Sie auch heute schon. Die ist noch nicht so gut aufbearbeitet. Aber wenn Sie ins Internet auf der Seite vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium oder die Bundesnetzagentur, da gibt es eine Website, die heißt Smart mit D. Da können Sie sich die Prognose für den Strombedarf und für Solar und Wind angucken. Und dann können Sie das tun. Der französische Netzbetreiber übrigens, die ein viel größeres Problem mit dieser Abdeckung von Spitzenlast haben, hat eine wunderbare App, die man sich wirklich gut angucken kann. Da sehen Sie die Prognose, da sehen Sie die Preise. Es ist noch nicht hinreichend aufgearbeitet mit Technologie oder Apps, wo jeder das unproblematisch angucken. Aber die Information haben wir viertelstundenweise für die Ist-Situation und für die Prognose. Das heißt, im Grunde haben wir alle Informationen verfügbar. Wir werden sie nur Menschen besser zugänglich machen müssen, um da auch drauf reagieren zu können. Das ist die zentrale Herausforderung. Die Daten sind da, die Informationen da, die Konzepte sind auch alle da.
Da sind wir auch beim Stichwort Orientierung, und dazu schreibt Dr. Ingeborg Walch: Mein Energielieferant ist zum Beispiel Greenline. Er teilt mir jährlich mit, wie mein Energieverbrauch eingeordnet wird. Die Kriterien sind Anzahl der Personen im Haushalt, auch einen gesamten Überblick geben Sie. Frau Walch wird als sparsam eingestuft. Das ist eben ihre Orientierung. Sie schreibt, ich habe dabei keinen Mangel in meiner fast 70 Quadratmeter großen Wohnung. Es ist unbedingt notwendig, den Menschen eine Orientierung zu geben. Das ist ihre Anregung. Frau Grimm, das ist ein wichtiger Punkt mit der Orientierung.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der wird auch aktuell ganz umfangreich diskutiert. Mhm. Es gibt ja einerseits die Appelle, Energie zu sparen. Es gibt andererseits Diskussionen um zusätzliche Preismechanismen oder Weitergabe der Preise. Aber man muss eben auch den Menschen klar machen, wo ist es denn möglich, Gas einzusparen? Wo ist es denn möglich, Energie generell einzusparen? Und da braucht es viel Kommunikation. Und das zahlt vielleicht auch noch auf das Thema ein, das der vorherige Hörer angefragt hat, mit Blick auf den Stromverbrauch und die Stromverfügbarkeit. Das geht ja in diese Richtung, die Diskussion um Flexibilisierung des Stromverbrauchs. Wir hatten ja früher einen flexiblen Kraftwerkspark, der eben auf den Verlauf des Stromverbrauchs reagieren konnte. Jetzt haben wir es andersrum. Jetzt ist das Stromangebot fluktuiert über die Zeit. Und eigentlich muss jetzt die Nachfrage besser in die Lage versetzt werden, zu reagieren. Und das ist ein sehr, sehr herausforderndes Problem, weil natürlich die Nachfrage sehr differenziert ist, viele kleine Nachfrager, regional differenziert ist, und denen muss man die Möglichkeiten geben, darauf zu reagieren. Auch großen Verbrauchern der Industrie, da passiert schon relativ viel, aber das erfordert natürlich auch, dass erstens diese Informationen bei dem Verbraucher ankommen können und zweitens, dass er sie tatsächlich auch verarbeiten kann, weil ich will natürlich nicht meinen Tag damit verbringen, dauernd zu überlegen, wie viel Strom darf ich jetzt gerade verbrauchen, sondern das muss im gewissen Sinne automatisiert werden, und da gibt es viele Entwicklungen, die dann eben auch darauf abzielen, den Stromverbrauch stärker zu flexibilisieren, sowohl über die Zeit als auch eben regional.
Timo Metzger wartet in Leipzig. Guten Morgen, Herr Metzger.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Timo Metzger und genau, ich rufe aus Leipzig an. Und ich habe mal eine Frage und würde gerne ein bisschen bei dem Thema bleiben, was der Herr Valentin, der letzte Hörer, der hier im Gespräch war, hatte im Sinne der Bewusstseinsänderung,
ja,
und Stromeinsparung und sparsamer Umgang mit den Ressourcen. Ich höre immer nur in Richtung der Privatmenschen, die müssten sich jetzt bald überlegen, ob sie im Winter im Dunkeln sitzen wollen oder kalt. Aber in Richtung Industrie höre ich irgendwie keine Signale oder Appelle. Also was ich wissen wollte oder was mich mal interessieren würde, wäre, ob es da Überlegungen gibt, dass zum Beispiel Daimler-Benz und Konsorten sich mal überlegen müssen, ob sie so 2-3 SUVs weniger pro Tag vom Band laufen lassen können, um Energie zu sparen, oder eben auch ein Kontingent bekommen, über das hinaus, dass der Strom dann teurer wird oder die Energie, die Industrie halt benötigt.
Also Ihre Frage ist, ob es Auflagen gibt für die Industrie zum Energiesparen.
Ja, ja. Überlegungen, Auflagen gibt es ja wohl noch keine. Das hätte ich bestimmt mitbekommen, aber vielleicht gibt es Überlegungen, die mir auch entgangen sind.
Herr Mattes.
Naja, man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Erstens sind in der Industrie die Preissignale schon sehr viel früher angekommen als bei den privaten Haushalten, wo ja jetzt erst die Preise durchschlagen. Wenn Sie in Leipzig sind, dann kennen Sie wahrscheinlich ein bisschen nördlich von Ihnen die Stickstoffwerke in Piesteritz, wo Ammoniak produziert wird. Die sind natürlich von den Gaspreisen ungeheuer und unmittelbar getroffen werden. Die haben ihre Produktion erheblich eingestellt. Das gilt im Übrigen auch
eingestellt für... Eingestellt oder eingeschränkt?
Teilweise eingestellt, Anlagen abgestellt und damit die Produktion eingeschränkt. Wir sehen das auch in vielen anderen Bereichen. Und wir sehen im Übrigen auch die ersten Automobilfabriken, die weniger produzieren, und zwar aus Kostengründen. Wie gesagt, von daher sind die Preise dort angekommen. Es gibt diese Appelle auch in Richtung von Unternehmen. Wir sehen das gerade in der Rhön, wo jetzt Glasfabriken vergleichsweise schnell etwas machen, was man vorher gesagt hat, dauert Jahrzehnte, nämlich Glaswannen umzustellen auf elektrische Energie. Und wir diskutieren im Moment Instrumente, wo Ausschreibungen passieren, das kann Veronika besser erklären als ich, für Unternehmen, dass sie weniger Gas verbrauchen. Von daher gibt es da erstens schon Appelle. Zweitens, wird die Industrie im wirklichen Versorgungskrisenfall dann auch radikal abgeschaltet? Das geht in Haushalten gar nicht, weil sie die Gasthermen gar nicht wieder angeworfen kriegen. Von daher wird die Industrie da sehr stark betroffen sein. Muss sie auch, weil sie so einen großen Anteil am Gasverbrauch und am Stromverbrauch hat. Von daher ist das nicht so oft in der Zeitung, aber in der Realität, die 15% Gas, weniger Gasverbrauch, die wir jetzt gehabt haben, die gehen zum großen Teil auf das Konto der Industrie. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen.
Frau Grimm, Ergänzung dazu?
Ja, das ist alles richtig. Die Industrie reagiert eben auf die hohen Preise. Da wird die Produktion runtergefahren oder sogar eingestellt. Das ist auch genau die richtige Reaktion. Wenn jetzt noch größere Einsparungen nötig werden, und das wird so sein mit Blick auf diesen Winter, dann gibt es Überlegungen, eben den Verzicht auf den Gasverbrauch zu versteigern. Dann werden die Unternehmen sozusagen, die dann noch verzichten, dafür kompensiert. Und diese Kompensation wird über eine Auktion festgelegt, sodass man tatsächlich die Unternehmen dafür auswählt, bei denen es noch am besten machbar ist, bei denen man am wenigsten Kompensation zahlen muss für diesen Verzicht. Man muss dann aufpassen, dass man nicht Unternehmen rausnimmt, wo dann Kaskadeneffekte in den Lieferketten auftreten, wo also von ihnen abhängige Unternehmen entlang der Lieferkette dann nicht produzieren können und dadurch dann ein volkswirtschaftlicher Schaden auftritt, den man so gar nicht hätte antizipieren können. Aber das ist so der Plan. Und dadurch, dass die Preise bei den Unternehmen eben schon viel früher ankamen, ist es eben so, dass da schon gespart wird. Und das ist auch mit Blick auf die Haushalte ganz, ganz wichtig, dass man jetzt sehr, sehr klar kommuniziert und die Preise auch weitergibt und im Gegenzug dafür dann diejenigen, die diese Härten nicht tragen können, entlastet. Weil einfach die Preise weiterzugeben ist der effektivste Mechanismus, damit tatsächlich eingespart wird. Wenn ich hoffen kann, dass es mich vielleicht doch nicht erwischt oder dass der Staat das abfedert, dann spare ich nicht ganz so viel. Und den Schaden erleiden am Ende wir alle, wenn nämlich insgesamt dann wirklich eine große Gaslücke auftreten sollte im Winter. Dann ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil dann ad hoc rationiert werden muss und dann weiß man, dass der ökonomische Schaden einfach viel, viel größer wäre, als wenn man jetzt gezielt dort Gas einspart, wo es den Menschen möglich ist, und der Preis ist dann ein gutes Lenkungsinstrument.
Herr Metzger, Nachfrage?
Ja, dann ist mir wahrscheinlich was entgangen bisher. Also wie gesagt, ich habe das nicht so mitbekommen.
Ja, aber Ihre Frage ist damit beantwortet.
Ist dann jetzt erstmal beantwortet. Vielen Dank.
Dann danke ich Ihnen sehr für den Anruf und wir gehen zur Mail einer Hörerin, die schreibt: Kann Frau Grimm bitte erklären, warum der Energiebedarf bis 2030 immer weiter steigen soll? Wann machen wir denn mal Schluss mit dem Paradigma ständigen Wirtschaftswachstums? Die Norweger, ergänzt sie noch, sind gerade sehr sauer auf die Deutschen wegen unserer Energiepolitik und dem Atomausstieg, ohne dass die erforderliche Substitution durch erneuerbare Energien erfolgt ist. Durch den Export von Strom nach Europa gehen auch in Norwegen die Energiepreise gerade durch die Decke. Fangen wir vielleicht mit Norwegen an, Herr Mattes, und gehen dann zurück auf Frau Grimm und den Energiebedarf. Die Norweger sind gerade sehr sauer auf die Deutschen wegen unserer Energiepolitik.
Naja, die Norweger sind sehr sauer, weil kontinentaleuropäische Strompreise auf einmal in Norwegen durchschlagen. Und die schlagen in Norwegen durch, weil man ein neues Kabel von Norwegen nach Deutschland gebaut hat. In der Hoffnung, dass man in Norwegen Exportpotenziale erschließt. Was man nicht offensichtlich in der Bevölkerung dort nicht kommuniziert hat, ist, dass wenn man Norwegen in den europäischen Strommarkt integriert. Norwegen, wo die Strompreise immer sehr billig waren, weil man eine Insel war, weitgehend mit Wasserkraft, dass jetzt auf einmal die europäischen Strompreise dort durchschlagen. Das ist der Preis der Marktintegration. Das ist aber volkswirtschaftlich richtig, weil der Markt dann die knappen Ressourcen da alloziert, wo es ist. Das führt zu Verteilungseffekten, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch zwischen Staaten. Und dann ist das so. Die Frage mit dem Verbrauch, ich glaube, es ist ein bisschen differenzierter, und das hat Veronika auch nicht gesagt. Wir werden mehr Strom brauchen, wenn wir Wasserstoff erzeugen wollen, wenn wir Wärmepumpen machen, wenn wir Elektroautos machen. Das wird bei Gas und Öl zu einer deutlichen Senkung des Energiebedarfs führen. Aber wir sind uns einig, wir werden in einer Welt, die klimaneutral ist und nachhaltig, mehr Strom verbrauchen, dafür aber viel weniger Brennstoffe. Und für diesen erhöhten Strombedarf müssen wir Vorsorge treiben. Und das können nur die Erneuerbaren sein.
Frau Grimm, da die Frage an Sie ging, Sie sollten erklären, warum der Energiebedarf bis 2030 immer weiter steigen soll.
Ja, Felix hat das schon richtig gesagt. Also der Primärenergieverbrauch insgesamt, der soll natürlich sinken. Mhm. Und auch die Produktion wird natürlich immer weniger energieintensiv werden. Aber der Strombedarf, weil ja ein großer Teil der Energiewende über die Elektrifizierung von Anlagen funktioniert, der Strombedarf wird steigen. Wir werden mehr batterieelektrische Autos fahren, statt eben fossile Brennstoffe zu benutzen für die Mobilität. Wir werden Wasserstoff mithilfe von Elektrolyse erzeugen, um Gas und fossile Energieträger zu ersetzen. Und das geschieht, indem man Wasser spaltet. Und der Hauptinputfaktor bei der Elektrolyse von Wasser ist eben Strom. Deswegen wird da auch der Stromverbrauch steigen. Und das bedeutet, der Stromverbrauch steigt bis 2030 beträchtlich. Aber der Primärenergieverbrauch insgesamt wird sinken man verlagert eben den Energieverbrauch stärker auf den Stromsektor. Aber das bedeutet eben, dass wir auch für die Stromerzeugung natürlich sehen müssen, dass wir herausfordernde Entwicklungen vor uns haben.
Jens Kossack ruft uns an aus Saarbrücken. Guten Morgen, Herr Kossack.
Schönen guten Morgen.
Grüße Sie.
Und ich wollte eigentlich mal einen Fakt, der auch noch nicht so richtig erwähnt wurde. Und ich gehöre schon zur älteren Generation an, der Ü60. Und wir haben ja eine Verantwortung auch für diese Welt. Beziehungsweise wir haben eine Verantwortung, wie wir diese Welt an unsere Kinder und Kindeskinder übergeben. Und bei diesen ganzen Atomkraftwerken besteht ja immer noch das hohe Risiko, was jetzt teilweise wohl angeblich, wurde ja bei Ihnen mal berichtet, in Finnland recht gut in den Griff bekommen wurde. Aber diese Kernbrennstäbe, diese abgebrannten, die Lagerung, das ist ja, denke ich mal, ein Risikofaktor, das eine. Und das andere, was ich eigentlich auch bei diesen ganzen Diskussionen irgendwo vermisse, ist, wir müssen diesen Gas hier, dieses Gasmangel aus Russland, müssen wir irgendwie kompensieren. Aber wir sagen nicht, wir müssen eigentlich runterfahren. Wir müssen runterfahren, um unseren Kindern und Kindeskindern eigentlich eine Welt zu übergeben, die noch lebenswert ist. Und wenn ich jetzt gucke, ich komme früher aus Dresden, Sächsischen Schweiz, da brennt die halbe Sächsische Schweiz nieder. Das ist ja eigentlich, wird ja nicht besser. Sagen ja viele Forscher auch, dass es nicht besser wird. Ja. Und das ist eigentlich für mich, wo ich sage, hier, das fehlt mir irgendwo in diesen ganzen Diskussionen.
Herr Kossack, mit Blick auf die Zukunft, kann man vielleicht auch noch mal, Herr Mattes, von Ihnen in der letzten Minute dieser Sendung diesen Zukunftsblick wagen? Denn Sie sagen ja, statt großer zentraler Versorgungsstrukturen, also Atom- und Kohlekraftwerke, brauchen wir in Zukunft dezentrale Produktionselemente. Das für die nächste Generation. Wie sollen diese dezentralen Produktionselemente aussehen?
Also sie werden erneuerbar sein müssen, wobei der Ehrlichkeit halber werden wir sowohl zentrale als auch dezentrale brauchen. Offshore-Windparks sind jetzt nicht wirklich dezentrale Versorgungselemente, aber wir werden erneuerbare Energien deutlich stärker brauchen. Wir werden flexible Verbraucher haben müssen, das ist beides dezentral und das ist ja Teil der Herausforderung, weil alles, was dezentraler ist, ist näher an den Bürgern. Das heißt, die Eingriffe kommen auch näher an die Bürger und deswegen muss man das politische Kapital, was man hat, dafür einsetzen, dass wir uns für eine zukünftige klimaneutrale, das heißt regenerative Energiezukunft einsetzen, die kein Paradies sein wird. Die wird Eingriffe und Spannungsfelder mit sich führen und damit müssen wir umgehen und da müssen wir hin, weil die Welt, in der wir die Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben, ist nicht nachhaltig. Und wenn wir Klimawandel begrenzen wollen auf das gerade noch erträgliche Maß, dann wird das schnellstmöglich gehen müssen mit größten möglichen Schritten.
sagt Felix Christian Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik am Öko-Institut. Er war heute zu Gast gemeinsam mit Veronika Grimm, einer der Wirtschaftsweisen, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg. Ich danke Ihnen beiden dafür, dass Sie gekommen sind. Ich danke Jens Kossack dafür, dass er angerufen hat aus Saarbrücken. Und danke allen, die sich an unserer Sendung beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.